Wir wollen reden jetzt unter der Rubrik wirksame Evangelisation. Wir wollen unser Thema Grundsätze der Gemeindegründung fortsetzen. Wirksame Evangelisation. Wenn wir an Gemeindegründung denken, vielleicht haben wir die Vorstellungen von dem Apostel Paulus, der in die Synagoge kommt oder auf dem Marktplatz verkündigt. Die Leute stehen dort wie angewurzelt, fasziniert von der Botschaft dieses Mannes. Entspricht das deiner Erfahrung in Deutschland? Nicht? Vielleicht besitzt du seine Gabe nicht. Ich habe früher mit einem Bruder gearbeitet in den Vereinigten Staaten. Ich kann mich erinnern, wir standen an der Universität in den 70er Jahren in den Midwesten in Amerika. Und dort standen bei strömenden Regen 500 Ungläubige und haben ihn 45 Minuten zugehört. Viele ohne Regenschirme. So konnte er reden. Aber das habe ich nur bei einem Bruder erlebt und nur einmal in meinem Leben erlebt. Was tust du dann? Du sagst, ich nehme Johannes Kapitel 4, Vers 35 in Anspruch. Siehe, Herr, du hast gesagt, du hast verheißen, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Als ob wir mit unserem Glauben Gott zwingen könnte, sein Wort irgendwie zu ehren, dadurch, dass wir erleben, dass die Felder weiß zur Ernte sind. Ist diese, liebe Schwester, liebe Brüder, ist dieser Bibelvers, Johannes Kapitel 4, Vers 35, gerichtet an dich? Das Wort wurde gerichtet an 12 Männer, die ihre Augen erhoben und sahen ein ganzes Dorf auf die Beine, unterwegs, um das Evangelium zu hören. Ein leeres Dorf. Weil die ganzen Männer unterwegs waren, weil sie neugierig waren, ist das der Messias oder nicht? Freunde, in der konkreten Situation war das Feld weiß zur Ernte. Es war Zeit zu ernten. Beeindruckt durch das Zeugnis der Frau am Brunnen, noch mehr beeindruckt, und sie lassen die Frau das wissen, von den Worten Jesus selbst, ein ganzes Dorf bekehrt sich. Ich habe nicht den Eindruck in Deutschland und in Österreich zumindest, dass die Felder weiß zur Ernte sind. Er sagt ihnen, ihr erntet, wo andere gesät haben. Jahrhundertelang die Propheten, vornehmlich Moses selbst unter den Samaritern, hat seine Arbeit geleistet. Leute waren vorbereitet, es war eine brennend aktuelle Frage. Eines Tages wird der Messias kommen. Kannst du dir vorstellen, in ein Dorf zu gehen und einfach zu sagen, Gentlemen, ihr könnt es besser beurteilen als ich, aber ich meine, ich habe den Messias getroffen. Und das ganze Dorf kommt in Bewegung. Das habe ich noch nie erfahren hier. Nein, andere haben hier gesagt, Karl Marx, Sigmund Freud, Nietzsche, eine Menge andere haben hier gesehen. Schön. Und es geht aus dem Text hervor, dass Evangelisation auch ein Prozess ist. Ein Prozess des Sehens, von Wachsen, Zeit. Nehmt das in Anspruch. Ein Zeit der Ernte. Gemeindegründung in strategisch wichtigen Großstädten erfolgt im Neuen Testament durch apostolische Einsätze. Provokante apostolische Einsätze. Jeder in der Stadt hat gewusst, etwas ist schwer los hier. Siehe die Apostelgeschichte. So haben wir versucht, in der Millionenstadt Zagreb zu arbeiten. Es war Kriegszeit. Teams von jungen Münchnern, wir arbeiten sehr eng mit einigen Gemeinden aus München und Bayern zusammen, die entstanden sind so in etwa der gleichen Zeit mit uns, parallel zu uns. Und wir sind sehr eng mit ihnen verbunden. Ich habe über sie nicht geredet, denn ich rede über meinen Wirkungskreis. Aber gemeinsam haben wir das in Angriff genommen. Hunderttausende von Traktaten wurden verteilt, Hunderttausende von Einladungen auf die Evangelisation, wo ich gesprochen habe. Wir waren so provokant, dass bei jedem Friedhof in der Stadt zu Allerheiligen standen Leute und haben Einladungen zu meiner Evangelisation am Friedhofseingang verteilt, als die Leute gegangen sind. Hunderte sind gekommen, ich glaube etwa 600. Wann war das letzte Mal, wo du evangelisiert hast? Und 600 Ungläubige sind da. Dutzende bekehrten sich. Und dann, binnen ein Jahr, war das ganze Phänomen weg. Frieden kehrte ein, wichtigere Dinge in den Augen der Leute. Es war alles schnell vorbei. Warum? Weil wir die kleine Minderheit von vorbereiteten Menschen geerntet haben. Und wenn man die Apostelgeschichte liest, und ich hätte so gerne Zeit mit euch, das anzuschauen, wenn man sieht, wie Paulus und seine Kollegen, wie sie auf den Handelswegen entlang, weg von Jerusalem, Richtung Rom gepilgert sind, haben Halt gemacht in strategisch wichtigen Städten. Städten, die einen Einfluss üben über einen großen Bezirk oder Kreis. Dort sind sie geblieben. Dort haben sie eine Zeit lang provokant verkündigt. Leute haben sich fast sofort bekehrt. Und dann sind sie weitergezogen. Die Grenzen eines apostolischen Teams. Wie gesagt, Paulus scheint eine ganz klare Strategie verfolgt zu haben. Einige Male hat der Heilige Geist gesagt, nein, nein, nicht so, sondern so. Das heißt, Paulus hat nicht notwendigerweise irgendwelche besondere Erleuchtung von Gott nötig gehabt, um noch weiter zu evangelisieren. Er hatte den Auftrag, die himmlische Vision schon gehabt. Aber als er unterwegs war, geografisch, als er diesen Auftrag von Gott gefolgt hat, hat der Heilige Geist ihn ein paar Mal gebremst. Und er hat Ausschau gehalten, so wie er sagt, nach offenen Türen. Was hat er damit gemeint, offene Türen? Nach einer Bereitschaft, nach einer Zuhörerschaft, die vorbereitet war und die Botschaft schnell aufnahm. Er suchte Gebetsversammlungen von Frauen oder Synagogen oder Leute, die ihren herum am Marktplatz und offen sind von Gott. Gott hat irgendwie in ihr Herz schon zu wirken begonnen. Und dort hat er geerntet. Er versammelte die Neubekehrte, befestigte sie im Glauben, unser Thema von der dritten Stunde heute, und reiste weiter in der Hoffnung, dass die eigentliche Evangelisation dann vorangetrieben wird. Die eigentliche. Lesen wir, was Paulus dachte dabei, als er das Evangelium verkündigte. 2. Korinther Kapitel 10. Was er dabei dachte. Vers 14. Denn es ist nicht so, als ob wir nicht zu euch gekommen wären, zu euch in Korinth, und uns nun zu weit ausstreckten. Denn wir sind mit dem Evangelium bis zu euch gekommen, und dabei rühmen wir uns nicht ins Maßlosen, in fremde Arbeitsleistungen, wie seine Gegner, die sich mit fremden Federn schmücken wollten. Wir haben vielmehr die Hoffnung, wenn euer Glaube wächst, unter euch ungleich größer zu werden, entsprechend unserer Wirkungskreis, und dann das Evangelium weiter über euch hinaus zu verkündigen, nicht in fremden Wirkungskreis uns dessen zu rühmen, was schon fertig ist. Wer sich aber rühmt, rühme sich dem Herrn. Ich kam in der Erwartung und in der Hoffnung, dass wenn euer Glauben wächst, wenn ihr im Glauben befestigt seid und ihr wirklich aktive Teilnehmer werdet am Prozess, dass mein Wirkungskreis ungleich größer wird, vergrößert wird. Wie? Erstens, wenn ihr wächst im Glauben, dann bin ich frei, weiter zu ziehen. Persönlich, eine neue Städte zu erschließen. Aber wichtiger noch, der Wirkungskreis wird dadurch vergrößert, dass diese Gemeinde einheimisch am Ort, an einem strategischen Ort, die Umgegend erreichen kann. Paulus sah kleine Gemeinden in etwa wie Erdbeerpflanzen. Wenn du einen Garten hast oder jemals mit Gärten zu tun hast, du weißt, man pflanzt eine Erdbeerpflanze in der Hoffnung, Erdbeeren zu haben. Aber man hat nicht nur Erdbeeren, sondern die Pflanzen schicken kleine Läufer aus. Und diese Läufer sind wie lange Stängel und am Ende von jeder Stange ist in Ansatz eine kleine Erdbeerpflanze. Und dann tut Schwerkraft das ihre und zieht diese langen Stangen zu Boden und dort erleben sie Feuchtigkeit und Nahrung und beginnen selbstständig zu wachsen. Und so Paulus' Aufgabe war es, zu gehen, die vorbereiteten Menschen zu ernten und das Erreichen der Stadt, vielleicht mit der Ausnahme von Ephesus, das Erreichen der Stadt und Provinz der einheimischen Gemeinde zu überlassen. Das birgt ein Problem in sich. Was, wenn wir seine Strategie nicht kapieren? Was, wenn wir meinen, wir sollten als junge Gemeinde weiterarbeiten, wie Paulus gearbeitet, obwohl wir nicht Pioniere sind, weder von Begabung noch von Auftrag? Die Limits des apostolischen Teams. Ein weiteres Beispiel. Philipper 2 tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr scheint wie Lichter in der Welt, darstellend oder festhaltend das Wort des Lebens mir zum Ruhm auf den Tag Christi. Dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch auch vergeblich gearbeitet habe. Meine Arbeit zielt darauf hinaus, nicht nur, dass ihr euch bekehrt, sondern dass ihr Leuchter werdet. Dass ihr an der dunklen, heidnischen, verzweifelten Himmel wie Orientierungslichter leuchten. Und wenn ihr nicht leuchtet, wenn euer Zeugnis nicht wirksam ist, dann war meine ganze Arbeit, egal wie grell das Licht, das ich geworfen habe, meine Arbeit wäre vergebens gewesen. Und dann sagt er etwas ganz Entscheidendes, wenn er denkt an seinen bevorstehenden Tod und das Ende seiner Arbeit. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Hier ist der Vergleich des Dienstes des Apostels mit dem Dienst der Gemeinde, die aus seinem Werk entstanden ist. Und ihr Dienst, es ist nicht schmeichelhaft, was er sagt. Das Wesentliche ist nicht der Trankopfer, nicht der Wein, der ausgegossen wird auf die Teile des Körpers des Jährlings. Der Jährling ist das Wesentliche, das große Tier, das geopfert wird. Und es sah seinen Beitrag als eine Ergänzung zum Wesentlichen. Freunde, das Wesentliche an Gemeindegründung ist nicht die Aufgabe vom apostolischen Team. Das Wesentliche, wo die große Ernte eingefahren ist, wird, ist wie die Gläubigen leben, wenn die Gemeinde einmal gegründet wird. Wenn man einmal erreicht, diese wenige vorbereitete Menschen, was werden sie tun mit dem Evangelium? Und jetzt haben wir in jeder Kreisstadt eine Gemeinde. Es sollte einfach sein in Deutschland, oder? In jedem Kreisstadt sind ein, zwei, mehrere Gemeinden. Evangelikale Gemeinden, sie singen Lieder, die bekennen sich mit aus voller Kehle zum Tragen des Evangeliums bis ans Ende der Erde, aber deren Nachbarn wissen nicht, was sie glauben. Was ist denn passiert? Ich denke an Berlin, es war einer in Berlin und er war stockbesoffen und er irrte um eine Litfaßsäule herum, drehte sich um eine Litfaßsäule. Und ein Polizist, die deutsche Polizistin, sind sehr aufmerksam und er sieht ihn an und er sagt, mein Herr, darf ich fragen, was Sie da machen? Und der Betrunkene sagt, ja, ich danke dir, Herr Polizist, hilf mir, Sie haben mir hier eingemauert. Erinnert mich an viele Christen. Sie drehen sich um ihre christlichen Aktivitäten. Wie die Christen in Russland, sie sind genannt die Stundisten. Denn für die Welt hatte den Eindruck, sie gehen nur von Stunde zu Stunde zu Stunde zu Stunde. Und so ist das christliche Leben, man dreht sich um sich, die eigene Familie, die christlichen Aktivitäten. Und man läuft von Veranstaltung zu Veranstaltung. Und zudem kommt das Problem, und wir haben das schon gehört in der Lesung heute Morgen, von missverstandener Heiligung. Unsere Beziehung zur Welt ist oft aufgeteilt in Kategorien. Säkular und sakral, Gemeindeleben, abgesondert von Berufsleben und Freizeitgestaltung. Manche Christen haben eine konsequente Grundhaltung gegenüber der Welt. Sie lehnen die nicht-christliche Kultur ab. Und andere machen Kompromiss mit der Welt. Sie sind in der Welt und die Welt hat auch seinen Einfluss auf sie, auf ihre Haltung und ihre Lebensgestaltung. Die erste Gruppe, die Konsequenten, sie haben eine Botschaft, aber sie haben keine Zuhörer. Und die Kompromissbereiten, sie hätten Zuhörer, aber sie haben keine Botschaft mehr. Und es scheint, dass der Großteil der Christen befindet sich in einer dieser zwei Kategorien. Für den einen ist das derbste Schimpfwort Kompromiss. Und für die andere Gruppe Jüngerschaft. Ich bin überzeugt, dass wenn ein Bruchteil, nehmen wir an 20% der evangelikalen Christen in Deutschland, auf einmal es ernst meinen mit Gott in ihrer persönlichen Lebensführung, mit dem Anliegen, ihm zu vertreten und Leuchter zu sein am finsteren Himmel in diesem Land, wir würden die gewaltigste Erweckung unserer Geschichte erleben. Lässt es sich hoffen? Mein Anliegen ist, dass die Leute in diesem Zimmer etwas besser verstehen, welche Verantwortung sie haben und wie wir denn leben sollten angesichts dieses Auftrags. Zu den Grenzen des apostolischen Teams kommen die Grenzen der Verkündigung. Du kennst die Zeltmission in Deutschland oder die Zeltmissionen. Nach dem Krieg war das eine recht gesegnete Erntemittel. Viele sind gerettet werden. Aber ich habe ein paar Zeltmissionen erlebt. Ich habe den Eindruck, es geht um Verkündigung an die Heiligen auf den Hockern. Wir haben eine Botschaft, wir haben aber keine Zuhörer. War in einer Evangelisation vor kurzem, ich bin befreundet mit dem Prediger. Er wollte, dass ich seine Kassette anhöre. Ich finde es langweilig, ich kann Kassette nicht anhören. Und so, ich sagte, nein, ich komme auf deine Evangelisation, ich verbringe eine Woche mit dir und ich rede mit dir, wir tauschen aus über unseren Dienst jeweils, um einander zu schärfen im Dienst. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit. Und wir hatten insgesamt 20 Ungläubige im Zelt. Und der Zeltevangelist und die Gemeinde war restlos begeistert, weil 20 Leute gekommen sind. Sie sind gewohnt, dass viel, viel weniger kommen. Ich persönlich frage mich, ob es der Arbeit überhaupt rechtfertigt, sich so viel anzutun, monatelang, damit 20 Zwerge in der Bude sitzen. Aber naja, so ist es heute. Eine Botschaft haben wir. Und alle Jahre wieder bauen wir das Zelt auf oder mieten einen Saal. Das ist unser Bekenntnis zum Evangelium. Und der Rest der Bevölkerung registriert unsere Arbeit mit etwas Enttäuschung, denn sie kommen schnell drauf, dass man in unserem Zelt weder Bier noch Würstel kriegt. Ich möchte wirklich nicht spotten über 20 Leute. Was ich sagen will, ist, dass wir langsam lernen sollten, in welchem Zustand das Ackerfeld ist. Und dass es nicht sehr sinnvoll ist, zu verkündigen, dann verkündigen, dann verkündigen, dann verkündigen. Das ist in etwa so sinnvoll, wie mit dem Mähdrescher zu fahren, jede Woche. Die Ernte ist nicht so oft einzufahren. Die Arbeit soll auch woanders geschehen. Ob es dasselbe erleben wir auf Büchertische, Haus zu Haus. Wir haben eine Botschaft. Wir haben relativ wenig zubereitete Zuhörer. Evangelisation ist ein Prozess, und das habe ich versucht hier darzustellen. Zweierlei Weise. Zunächst einmal. Es sind verschiedene Menschen. Befinden sich in verschiedenen Situationen in Bezug auf Christentum und eine Beziehung mit Gott. Manche sind näher dran, manche sind weit, weit, weit weg. Verkündigung ist in erster Linie für vorbereitete Menschen da. Ich kann mich erinnern, in den 70er Jahren, als ich Babychrist war, hat jeder seine vier geistlichen Gesetze gehabt und man sagt, okay, Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Und der Gesprächspartner sagt, aber ich glaube nicht an Gott. Und dann sagst du, du lernst zu sagen, oh, vielleicht wird diese Frage behandelt im nächsten Gesetz. Und dann fährt man weiter. Nein, in den 70er Jahren ist das vielleicht gegangen. Ich kann mich erinnern, es war so leicht, Menschen zum Herrn zu führen. Wir haben angefangen an der Uni in Ohio State, ein paar junge Leute. Und binnen zwei Jahren waren 250 Bekehrten an der Universität. Meine Vorträge waren in der Aula von der Universität, denn das war der einzige Raum groß genug für 400-500 Leute, die kamen fünf Mittagpausen in der Woche, um das Wort Gottes zu hören. Aber das war Amerika und das waren die 70er Jahre. Heute ist es so, dass der Großteil der Bevölkerung noch weiter weg von Gott ist, als sie in den 70er Jahren waren. Dass Relativismus viel mehr Fuß gefasst hat in ihrem Denken. Sie sind etwas weiter weg. Und so, ein relativ geringer Prozentsatz werden wir erreichen können, im Sinne erreichen, das heißt, sie verstehen die Botschaft, sie haben ein Begriff für die persönliche Bedeutung der Botschaft und sie überlegen sich zu bekehren. Die Gruppe ist relativ gering heute und die Gruppe, die weiter weg ist, aus verschiedenen Gründen, ist ungleich größer. Was sagen wir? Diese Leute, die Ja sagen, die sind offen und die anderen Leute sind geschlossen? Nicht notwendigerweise. Satan hat die Augen von Menschen verblendet. Wisst ihr, Satan ist kein Calvinist. Er versteht, dass er nichts an die Erwählung eines Menschen rütteln kann. Er kann deine Fähigkeit zu sehen und Glauben nicht wegnehmen. Aber er kann sehr schön Sand in deine Augen werfen. Und wenn ich rede mit Leuten in meinem Umfeld, Leute, die ich langsam besser kennenlerne und verstehen lerne, sehe ich, wo sie gehindert sind, an den Herrn Jesus zu glauben. Sie haben schlechte Erlebnisse vielleicht gehabt mit jemandem, der sich Christ genannt hat. Sie haben Zerrbilder über das Christentum gehört. Arnold Toynbee, ein großer Geschichtler von Großbritannien, Weltgeschichtler und übrigens nicht ein Christ, sagt, Europa hat Christentum nie verworfen, sondern sein Zerrbild. Europa hat wahres Christentum im Sinne von Jesus und seinen Aposteln noch nie zu Gesicht bekommen. Und so das, was, wenn du, ist ganz interessant, wäre es ein Abend, du machst ein Spiel mit deinen ungläubigen Freunden, im Rahmen des Spiels stellst du die Frage, was ist für dich ein Christ? Und bitte nimm Platz, damit du nicht umfällst. Was die Leute meinen, dass ein Christ ist. Welche Zerrbilder sie haben. Ich bin mit einem Mann befreundet in Hendorf. Ein wirklich guter Freund von mir. Über Jahre haben wir uns kennengelernt und schätzen gelernt. Er schätzt meine Familie und ich seine. Wir reden über das Evangelium ein bisschen. Er sagte, du Fred, ich habe kein Problem mit Gott, aber ich kann mit der Firma nichts anfangen. Okay, warst du je in einer Klosterschule? Fred, er hat eine Fabrik und ist der größte Unternehmer im Ort. Er redet so in diesen Kategorien. Er sagte, stell dir vor, ich kenne ja viele Christen. Sie laufen auf zum Altar am Sonntag um die Hostie und linken dich am Montag. Und ich denke, weißt du, er braucht einen Tapetenwechsel. Ich muss irgendwie etwas unternehmen, um ihm zu helfen, dieses Zerrbild auszuräumen. Es gibt echte Christen. Was habe ich getan? Ich habe ihn mitgenommen nach Norwegen. Wir haben unsere Söhne mitgenommen nach Norwegen zusammen. Und mit Freunden von mir in Norwegen sind wir fischen gegangen. Und er war eine ganze Woche, die ganze Zeit, norwegische Christen ausgesetzt. Ganz feine Leute. Kam zurück nach Österreich, wir spielen Tennis, etwa eine Woche später. Und aus heiterem Himmel sagte er, Fred, weißt du was? Wir haben nicht viele Fisch gefangen. Aber ich habe einige wirkliche Christen kennengelernt. Was habe ich getan? Ja, was hat der Herr getan durch mich? Einen Menschen geholfen, ein paar Schritte näher zu kommen zum Kreuz. Etwas aus dem Weg geräumt, wo er langsam die persönliche Bedeutung des Evangeliums verstehen kann. Denk an das Propaganda, was hierzulande jahrzehntelang verbreitet wurde. Welche Probleme das Leuten bereitet. Meine alte Vermieterin lag am Sterbebett und ich habe sie besucht und ich habe mit ihr ein bisschen geredet über Jesus, so viel wie ich mich traute. Ich habe sie gebeten, gefragt, ob ich mit ihr beten soll und sie sagte, ja, Herr Colvin, Sie können das schon tun. Eigentlich bin ich neidisch. Ich hätte gerne Ihren Glauben, aber wissen Sie, ich bin ein intelligenter Mensch. Was das über mich aussagt, aber seht ihr, was ich meine? Hier, dem Tode nahe, mit einem Fuß über die Kante der Hölle und mit dem anderen Fuß steht die Frau auf einer Bananenschale und sie klammert sich fest an das Zerrbild von Christentum, das sie hat. Und so eines, was wir tun müssen, um Menschen zum Herrn zu führen, ist sie verstehen lernen. Wer sind sie? Übrigens, ich benutze nie den Begriff Freundschaftsevangelisation. Ich finde das so widerlich. Freundschaftsevangelisation. Das heißt für mich, Invader, Freundschaft ist für dich ein Mittel zum Zweck. Und dann zweifle ich, ob das wirklich Freundschaft ist. Oder ob du nicht lieber viel Zeit mit ungläubigen Freunden verbringen willst und das so irgendwie taufen Evangelisation. Nein, ich liebe meine Nächsten. Und du bist vielleicht nicht mein Nächster, du bist mein Bruder. Aber du, wenn du in Tansania bist, bist du nicht mein Nächster. Und wenn du wohnst in Little Rock, Arkansas, bist du nicht mein Nächster. Aber wenn der Herr dich in mein Leben hineinführt und ich habe tagtäglich mit dir zu tun, geschäftlich oder im Elternverein oder irgendwann, dann bist du mein Nächster geworden. Du bist derjenige in meiner Reichweite. Und dann habe ich den göttlichen Auftrag, seit dem dritten Buch Mose, dich zu lieben. Und das ist Evangelisation. Bist du je wie ich gestanden an dem Grab eines Nächsten, fast sicher, dass er in der Hölle ist? Wenn einer von unseren Tennisclub-Mitgliedern stirbt, dann marschieren wir alle mit, so in Uniform, das heißt weiße Hemden. Und der ganze Sportverein ist dabei und wir alle gehen ans Grab vorbei von Günther. Ich habe oft mit Günther gespielt. Ich habe schon ein bisschen Anfangsgespräche mit ihm geführt, aber nie das Evangelium mitgeteilt. Ich scheute mich davor. Und ich stand am Grab und ich weiß, dass er mich nicht hörte, aber ich musste es sagen. Ich sagte, Günther, es tut mir schrecklich leid. Du wirst mir nie vergeben können. Das ist, was ich meine. Er war mein Nächster. Und so, ich bin ein bisschen durcheinander, aber es scheint zu passen im Moment. Es ist sehr wichtig, dass wir Leuten helfen, dass wir sehen, Evangelisation ist ein Prozess. Wir sehen. John Nelson Darby hat so schön gesagt, sag ein Wort, Ziel aufs Gewissen und geh weiter. Du brauchst nicht alles sagen auf einmal. Ein Wort, ein angemessenes Wort, ist, was du sagen sollst. Beispiel, bist wie ich, eine Gruppe von 6 Herren. Wir spielen Tennis durch den Winter, jeden Freitagabend. Ich, wenn ich da bin, ich spiele mit. Wir sitzen in der Gruppe, wir spielen, wir gehen essen wie immer. Man trinkt ein Glas Wein, man redet über Gott und die Welt. Und die reden über Hendorf, wie wunderbar Hendorf ist. Wir brauchen unsere Kinder nicht erziehen in der Großstadt, ist alles so schön, ein Sportverein, und die sind nicht in Drogen verwickelt, denn wir haben sie verwickelt in Tennis und Fußball, und so geht's rund, gell? Schön ist hier. Gesundsamer. Und weißt du, so. Und ich sagte, ihr schaut so intelligent aus, wie könnt ihr so blöd sein? Wow. Das war, weißt du, die waren ganz ohr. Und dann sagte ich, wollt ihr wirklich etwas tun für eure Kinder? Dann liebt eure Frauen leidenschaftlich und bleibt treu. Und zeig ihnen, was es heißt, einen Menschen zu lieben. Und du hast ihnen mehr gegeben als alles sonst, was du es geben können. Die waren ganz sprachlos. Und dann einer, ein Witzbold normalerweise, sagte, wie gibt es das, dass du weißt immer das Richtige? Das Hilfreiche zu sagen. Und meines Erachtens, das ist Evangelisation. Das war nur ein Signal. Vergiss nicht, ich bin hier. Ich werde dich nicht nieder evangelisieren. Aber ich bin hier. Hast du das Problem je gehabt, du weißt nicht, dich nicht zu verhalten mit Nicht-Christen? Das ist schwierig. Besonders, wenn du einen in der Gruppe hast, der immer schweinische Witze erzählt. Und die dreifachen, wenn du dabei bist. Ich habe das lange überlegt. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Erkauft die Zeit und macht und erschöpft die Gelegenheit. Was soll ich sagen, Herr? Ich habe darüber nachgedacht und gelauert und gewartet. Bis auf eine 40er-Feier, wo alle dabei waren. Und einmal habe ich den Fehler gemacht, dass er einen Witz erzählt hat. Manchmal ist es schwierig, nicht zu lachen. Und ich habe gesagt, ich habe nicht verstanden. Und er hat gewusst, dass ich gelogen habe. Und seither, nichts verstehen, Fred. Jedes Schwein ist ihr Witz, nichts verstehen, Fred. So er erzählt seine Sache, schaut über den Tisch und sagt, nichts verstehen, Fred. Und so ich drehe zu Gerhard Wörli, dieser Freund von mir, das Alpha-Tier, Leithammel der Gruppe. Und ich sagte, Gerhard, und ich rede jetzt über den Vereinsobmann. Manchmal kenne ich mich bei dem Hans nicht aus. Und so Gerhard hat das Signal gehört und sagte zu allen, der Fred kennt sich nicht bei dem Hans aus. Shh, alle lauern. Er sagt weiter. Ich sagte, Hans ist für mich ein Rätsel. Ich weiß nicht, ob er ein Genie ist oder ein Halbidiot. Boah, alle sind da. Ja, das musst du mir schon erklären, sagt Gerhard. Ich sagte, es ist einfach genial, wie der Mann versteht, einen Bogen zu spannen zwischen jedem erdenklichen Thema und Sex. Oder der arme Kerl ist so blöd, dass er nur Platz in seinem Hirnkastel hat für ein einziges Wort und das mit drei Buchstaben. Provokant. Ich habe lang darüber nachgedacht. Ich habe darüber gebetet. Und ich habe abgeschossen. Aber ich möchte euch etwas sagen. Die Atmosphäre unter den sechsten Männern ist eine ganz andere heute. Und ich kann reden von meinem Gott. Es ist schwierig. Weißt du, Männer, der Reißverschluss ist vorne. Vergiss das nicht, okay? Du bist ein Mann. Es gibt Situationen, wo du eben dich wie einen verhalten musst. Wie ist das, wenn Menschen dauernd schweinische Sachen sagen? Muss einfach ihnen zu denken geben? Das geht nicht. Das Passende zu sagen, ich weiß nicht, man soll darüber beten. Aber ich mache jetzt einen Abstecher. Vergiss nicht, dass deine Evangelisationsmethode auch ihre eigene Botschaft vermittelt. Die Methode selbst. So ähnlich wie die Nebenwirkungen eines Medikaments. Brauchst du das Medikament, brauchst die Nebenwirkungen nicht. Jetzt zittere ich ein bisschen wegen meinem Asthma-Medikament, damit ich reden kann. Weißt du, ich kann reden. Aber ohne das Medikament, ja, bis zur Pause. Aber ohne das Medikament kann ich nicht reden. Aber jetzt bin ich wie, als ob ich Parkinson's hätte. Okay? Und deine Evangelisationsmethode kann genauso wirken. Zum Beispiel, du wohnst in einem 8000-Seelen-Dorf, okay? Alles ist übersichtlich. Du stehst an deinem Büchertisch Samstag und der Mann kommt vorbei und sagt, oh, Heinz Rüdiger, was machst du da? Und dann schaut er, was du da tust, und er sagt, du Heinz Rüdiger, du siehst mich jeden Tag im Betrieb, warum drehst du mir da keine Bücher an? Und dann denkt dein Gesprächspartner unter anderem, wenn ich Christ bin, wenn ich bei der Verein bin, dann muss ich auch wie ein Blöder hier stehen am Samstag auf dem Markt mit meinem Büchertisch. Ich finde Büchertische sinnvoll in gewissen Situationen, besonders in Großstädten. In Salzburg, unser Büchertisch findet um 11 Uhr abends statt, weil die jungen Leute dann in der Straße sind. Nichts gegen Büchertische. Aber überlege, wo du wohnst, und welche Botschaft du vermittelst mit deiner Methode. Denn in dem Moment, wo du den Eindruck vermittelst, Christ zu sein, heißt komisch zu werden, die Anzahl der Interessierten wird drastisch absinken. Du machst es durch deine Verkündigung schwieriger, zum Glauben zu kommen.